Johannes 17, die Verse 24 bis 26. Hört Gottes Wort. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Lasst uns beten. Lieber Gott, wir haben einiges vor uns, was wir betrachten wollen. Wahrheiten, die uns dein Wort zusprechen, Verheißungen, Segnungen. Und Herr, so beten wir, dass du uns hilfst, sie zu verinnerlichen und davon zu zerren und daran Freude zu finden. Denn wir sehen darin, dass du unser segnender Gott bist, der unser Bestes sucht. Und so gib uns deinen Geist, dass wir erkennen, was die Wahrheit ist, die wir heute Nachmittag hören sollen. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Bevor wir in die Katechismusfrage einsteigen, möchte ich gerne eine Frage stellen. Das ist ja immerhin Katechismus, also kann man mehr Fragen stellen. Weißt du, dass du gerettet bist? Aber vor allem, weißt du, dass du gerettet bleiben wirst? Das ist eine der wichtigsten Fragen, glaube ich, unter Christen heutzutage. Die meisten Christen würden bekennen, dass sie durch Jesus Christus errettet sind. Dass sie, weil sie an Christus glauben, gerechtfertigt sind. Aber viele haben damit zu kämpfen, dass sie nicht wissen, ob sie immer gerettet bleiben werden. Oder ob sie jetzt, weil sie diese Sünde begangen haben, noch gerettet sind. Oder weil sie sich vielleicht in diesem einen Moment nicht zu Christus bekannt haben, noch errettet sind. Und ich glaube, genau das ist eigentlich das Ziel dieser Katechismusfrage. Uns Heilsgewissheit zu geben, so nennen wir das. Die Zusicherung, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir in Christus sind, dann sind wir gerettet. In den letzten Wochen hatten wir Rechtfertigung, Adoption und Heiligung betrachtet. Drei wesentliche Elemente des christlichen Glaubens, drei Grundlagen. Und jetzt sagt der Katechismus eben, es gibt mehr als nur diese Gnaden. Es fließen aus dieser Gnade, die Gott uns gegeben hat, noch ganz viele Segnungen oder eben Wohltaten, wie wir schön altdeutsch in unserem Katechismus sie benennen. Wir werden fünf von ganz vielen Segnungen, die wir eigentlich in der Schrift finden, heute betrachten. Und alle diese fünf führen eben zu dieser Gewissheit, dass wir errettet sind, wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen. Seht ihr, Paulus betont es sehr stark im Römerbrief in Kapitel 8, sagt er, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus macht hier eine Sache deutlich. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir gerettet. Und dann gibt es nichts, was uns davon trennen kann. Und Paulus zählt alles Mögliche auf, nichts Äußeres und nichts Inneres. Keine Gewalten, keine Hungersnot, keine Verfolgung, keine Engel, nichts kann uns von Gott trennen. Und auch wir können uns nicht von Gott trennen, wenn der Geist Gottes in uns wirkt. Und ich glaube, genau diese Gewissheit will uns der Katechismus mitgeben, wollen uns die Schreiber des Katechismus zusichern. Deswegen heißt der Titel heute Nachmittag auch Heilsgewissheit. Und das Erste, was wir betrachten, die erste Zusage, die wir sehen, ist, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist das Erste, was der Katechismus sagt, die Zusicherung von Gottes Liebe. Ist der erste Segen, der mit Rechtfertigung, Adoption und Heiligung einhergeht, der daraus fließt. In Römer 5, Vers 5 sagt Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist eine interessante Formulierung, oder nicht? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gott hat uns seine Liebe gegeben durch seinen Geist, sagt Paulus. Oder anders gesagt, weil der Geist Gottes in dir wirkt, kannst du wissen, dass Gott dich liebt. Und das ist eigentlich die Realität, die ich immer wieder gerne betone. Es geht hier als allererstes ums Wissen. Zu wissen, dass Gott uns liebt. Denn manchmal fühlen wir das vielleicht nicht oder fühlen uns anders oder würden uns selbst vielleicht sogar als nicht liebenswert bezeichnen. Manchmal scheint die Situation um uns herum anders auszusehen, als wir uns das vorstellen könnten. Ach, wenn Gott uns liebt, kann es dann wirklich sein, dass ich durch so eine Situation gehen muss? Liebt Gott mich denn wirklich, wenn er mir das zumutet? Kann ganz schnell passieren, dass wir uns solche Fragen stellen. Aber die Antwort ist ja, Gott liebt uns trotzdem. Er sichert uns das zu. Ich darf wissen, dass Gott mich liebt. Das Problem dabei ist, dass das Gefühl manchmal erst verspätet nachkommt. Vielleicht, weil es die Deutsche Bahn benutzt oder BVG-Streik ist oder was auch immer. Aber unsere Gefühle hängen manchmal hinterher von dem, was uns das Wort Gottes zuspricht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gefühle immer am Wort Gottes prüfen. Ist das, was ich gerade fühle, wirklich Realität? Oder belüge ich mich damit gerade selbst? Aber Gott sagt, er liebt dich. Er liebt dich, weil du sein Kind bist. Und das ist eine Liebe, die nicht von uns genommen wird. Es ist eine bedingungslose Liebe, die nicht da ist und dann, weil du vielleicht gesündigt hast, weg ist. Die Liebe Gottes besteht immer, weil Gott kann nicht untreu sein. Gott kann sich nicht ändern. Wenn Gott sagt, dass er dich liebt, dann liebt er dich. Und dann verändert er sich nicht, dass er morgen sagt, naja, heute weiß ich nicht. Das wäre nicht Gott. Gott liebt dich immer, weil er dich vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Er hat dich geliebt, als du noch Sünder warst. Sagt Gottes Wort. Bevor du überhaupt darüber nachdenken konntest, an Christus zu glauben, hat er dich schon geliebt. Deswegen hat er dir seinen Sohn gesandt, um für deine Sünden zu büßen. Und er wird dich auch immer noch lieben, wenn du in der Herrlichkeit angekommen bist. Das ist der erste Grund, warum du sicher sein kannst, dass Gott dich liebt, weil er sich nicht ändert. Der zweite Grund ist, weil Christus dafür betet. Habt ihr das mitbekommen in Johannes 17? Und ich habe ihn deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Christus betet für dich, dass die Liebe, mit der Vater den Sohn geliebt hat, dieselbe Liebe ist, die in euch ist, in dir. Damit die Liebe Gottes und Christus in uns bleiben. Wir sehen hier sogar indirekt einen dritten Grund, warum wir sicher sein können, dass Gott dich liebt. Weil du glaubst. Weil Christus uns den Vater verkündet hat. weil er in uns immer noch verkündet durch seine Diener. Und wenn wir an den Namen Gottes glauben, an den, der uns verkündet worden ist, bleibt Gottes Liebe in uns. Das heißt, wenn du an Christus glaubst, darfst du wissen, dass Gott dich liebt. Das ist eine wunderbare Zusage, oder nicht? Das ist die Wahrheit, das ist die Realität unseres Lebens. Gott liebt dich. Aber wir finden eine zweite Zusage, die daraus fließt, wenn wir gerechtfertigt sind, wenn wir zu Gott gehören. Du hast Frieden im Gewissen, sagt der Katechismus. Frieden im Gewissen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du eben nicht mehr Feind, sondern Freund, Kind Gottes, Familienmitglied. Und damit hast du Frieden. Aber der Katechismus sagt nicht irgendwie Frieden, sondern Frieden im Gewissen. Und ich gehe davon aus, dass wir alle hier, die wir sitzen, ein schlechtes Gewissen kennen. Ein schlechtes Gewissen hat man meistens, weil man etwas getan hat, was man nicht tun sollte. Oder etwas nicht getan hat, was man eigentlich hätte tun sollen. Und ein schlechtes Gewissen kann Menschen jahrelang plagen, manchmal ihr ganzes Leben, weil sie sich immer wieder daran erinnern, was sie Falsches getan oder vielleicht sogar gesagt haben. Aber Gottes Wort verspricht uns, dass wir eben Frieden haben können, weil wir zu Gott gehören. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie können wir dieses ruhige Gewissen haben, diesen Frieden gegenüber Gott? Durch Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch den Glauben werden wir gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott. Und wenn wir ehrlich sind, warum haben wir ein schlechtes Gewissen? Meistens, weil wir wissen, dass wir gesündigt haben. Weil wir was getan haben, was Gott verbietet. Weil wir etwas nicht getan haben, was Gott fordert. Aber wenn wir in Christus sind, dann dürfen wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Und dass sie nicht mehr gegen uns stehen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, dass Christus die Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war, mit ans Kreuz genommen hat und zerrissen hat. Jesaja schreibt über den Messias, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Christus ist für unsere Sünden geschlagen, gefoltert und getötet worden. Unsere Strafe lag auf ihm. Als er am Kreuz hing, hat Gott unsere Schuld in Christus gerichtet, damit wir Frieden haben. Frieden im Gewissen, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Es steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Nichts mehr. Es gibt keine Sünde in unserem Leben, bei der Gott noch sagen würde, aber dafür bestrafe ich dich. Es sei denn Unglaube. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber was machst du jetzt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Wie kannst du jetzt diesen Frieden in deinem Gewissen bekommen? Das Erste, was wir machen müssen, ist zu fragen, ist das schlechte Gewissen gerechtfertigt? Weil manchmal haben wir ein schlechtes Gewissen, obwohl wir keins haben müssen. Weil wir manchmal denken, ich habe was falsch gemacht, was uns eingeredet wurde. Obwohl uns die Schrift gar nicht lehrt, dass es falsch ist oder dass es sündig ist. Aber wenn du gesündigt hast und wegen der Sünde ein schlechtes Gewissen hast, gibt es eine ganz einfache Lösung. Bekenne deine Schuld vor Gott und empfange Vergebung. Und dann darfst du wissen, dass die Sünde weggewischt ist. Und dass es keine Verdammnis mehr für dich gibt, wenn du in Christus Jesus bist. Frieden im Gewissen. Dritter Punkt, das unser Katechismus lehrt, ist, du hast Freude im Geist. Freude im Geist. Das ist eine Formulierung, die klingt komisch, aber die ist direkt aus Römer 14 genommen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und hier zeigt uns Paulus eigentlich, dass das Reich Gottes andere Maßstäbe hat als die Reiche der Welt, als das Leben in dieser Welt. Vor allem zeigt uns Paulus hier, dass es um die Früchte geht, die der Geist Gottes hervorbringt und nicht um die Maßstäbe, die die Welt an eine Gemeinschaft setzt. Die große Diskussion in Rom war, was darf ich essen? Welches Fleisch darf ich essen? Darf ich überhaupt Fleisch essen? Wann darf ich Fleisch essen? Und das lag daran, dass eine Gemeinde aus Juden und Heiden war. Mitten in einer Stadt, wo alles umgeben war von Götzen und Kaiserkult. Und die Diskussion war, was von all dem, was ich jetzt hier kaufen kann, darf ich überhaupt essen? Aber der Apostel sagt uns, dass wir uns nicht darum streiten, was wir essen und was wir nicht essen dürfen, ob wir uns vegan, vegetarisch oder was weiß ich wie ernähren müssen, sondern wir sorgen uns um das Reich Gottes und das besteht eben in Frieden und Gerechtigkeit. Und unsere Freude kommt eben nicht aus diesen äußeren Dingen, die wir vielleicht beeinflussen könnten, sondern unsere Freude kommt aus dem Heiligen Geist. Sie wird durch den Heiligen Geist gewirkt. Das ist eine wichtige Wahrheit. Denn wenn wir unsere Freude von den Dingen abhängig machen, was wir essen dürfen oder nicht essen dürfen, oder vielleicht was wir anziehen dürfen und was wir nicht anziehen dürfen, oder welchen Sport wir ausüben dürfen und so weiter, dann ist unsere Freude schnell vergänglich. Beim was, wenn ich den Sport gar nicht mehr ausüben kann, den ich ausüben dürfte und dann keine Freude mehr empfinden kann. Aber unsere Freude ist tiefer. Unsere Freude wird durch den Heiligen Geist gewirkt. Im Galaterbrief heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das Wirken des Geistes in uns bestätigt uns doch, dass wir gerettet sind. Das ist Paulus' Argument im Galaterbrief. Dass die Frucht des Geistes uns zeigt, dass wir zu Christus gehören. Und an anderer Stelle sagt uns Paulus, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und gerade Freude, die wir manchmal nicht erklären können, weil die Umstände um uns herum katastrophal sind, weil wir durch eine schwere Zeit eigentlich gehen, aber eine Freude, die wir trotzdem empfinden können, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist der Geist Gottes, der in uns eine tiefe Freude wirkt, die uns loslöst von den Dingen dieser Welt. Und ich meine jetzt nicht in dieser abgefahrenen meditativen Ebene, dass wir diese weltliche Welt, diese materielle Welt nicht mehr benötigen. Aber der Geist kann eine Freude in uns wirken, die sich eben nicht davon beeinflussen lässt, was um uns herum oder mit uns geschieht. Und diese Freude ist natürlich gegründet in der Wahrheit des Wortes, in der Verkündigung des Evangeliums, in der Gewissheit, zu Christus zu gehören. Wir haben also jetzt schon 3 von 5 Aspekten des Katechismus betrachtet. Wir kommen zur 4. Du wächst in Gnade, sagt der Katechismus. Also wenn du gerechtfertigt und adoptiert bist und in Heiligung lebst, dann wächst du in Gnade. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Letzten Endes sagt uns Gottes Wort und der Katechismus, dass je länger du Christ bist, je länger du glaubst und je mehr du dich mit Gott und seiner Wahrheit beschäftigst, umso mehr wirst du in und durch die Gnade Gottes leben. Manchmal denken wir fälschlicherweise, die Gnade steht am Anfang unseres Glaubenslebens. Die Gnade, aus Gnade sind wir gerettet. Und weil Gott uns gnädig ist und Christus gesandt hat und wir an Christus glauben, ist uns unsere Sünde vergeben und dann liegt es irgendwie an uns zu leben. Aber das stimmt nur bedingt und das hatten wir letzte Woche gesehen. Die Heiligung fordert uns auf, dass wir was tun, aber es ist Gottes Wirken in uns und unser gesamtes christliches Leben ist geprägt durch Gnade. Alles, was wir haben, haben wir, weil Gott gnädig ist. Alles, was wir tun, können wir tun, weil Gott gnädig ist. Und die Art und Weise, wie wir Dinge tun, wie wir reden, wie wir denken, sollte geprägt sein von dieser Gnade. Und das ist so wichtig für uns Christen. Seht ihr, Gerechtigkeit bedeutet, zu bekommen, was man verdient hat. Wenn ein Verbrecher vor Gericht steht, bekommt er die Strafe, die er verdient hat. Aber Gnade bedeutet das Gegenteil, das zu bekommen, was man nicht verdient hat. Keiner von uns hat die Vergebung der Sünden verdient. Aber Gott schenkt sie uns in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist Gnade. Jeden Tag aufstehen zu dürfen und atmen zu können, ist Gottes Gnade. Und je länger wir als Christ leben, umso mehr sehen wir, dass wir von dieser Gnade Gottes abhängig sind. Dass wir ihn in jedem Bereich unseres Lebens brauchen. Jeden Sonntag bekennen wir unsere Hilfe, steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben keine andere Hoffnung in dieser Welt. Wir haben keine andere Zuversicht. Wenn Gott nicht für uns ist, haben wir keine Chance. Aber wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Sagt Paulus. Seht ihr, in den Ohren der Welt klingt das vielleicht schlecht. Abhängigkeit. Unselbstständig sein ist es für die. Schwachheit vielleicht sogar. Aber abhängig sein ist die größte Gnade, die uns Gott gibt. Von ihm abhängig zu sein, von ihm alles zu bekommen. Weil das nicht die Kernidee, die wir im Garten finden, als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Sie sollten sich von ihm abhängig machen. Auf sein Wort vertrauen, dass das, was er ihnen gegeben hat, gut und ausreichend ist. Und dass sie nicht mehr brauchen, wie die Schlange ihnen das vorgelogen hat. Und dieser Wachstum in der Gnade zu erkennen, dass wir die Gnade brauchen, in der Gnade zu leben, hilft uns in unserer Heilsgewissheit. Wenn vom Anfang bis zum Ende steht in unserem Leben Gottes Gnade. Und das wird deutlich, wenn wir den letzten Punkt betrachten, den ich überschrieben habe mit du hältst durch. Du hältst durch. Oder wie der Katechismus es nennt, beharren. Das Beharren der Heiligen. Das Ausharren, das ausdauernde, standhafte Durchhalten. Und die Bibel segnet immer wieder dieses Verhalten. Glückselig, die durchhalten. Die standhaft sind, wohl denen, die nicht eingeknickt haben. Die Wahrheit, dass Gott seine Kinder, sein Volk bis zum Ende bewahren wird, ist eine so wunderbare Wahrheit, die keinen größeren Frieden geben kann, als sie gibt. Es gibt keinen größeren Frieden, als zu wissen, dass Gott uns hält, egal was geschieht. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Was ist das gute Werk, was Gott in uns angefangen hat? Es ist die Errettung. Es ist die Erlösung. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir Christus als unseren Erlöser erkennen. Und dann sagt Paulus, er wird dieses Werk zu Ende bringen. Er wird uns dorthin bringen, wo er uns haben will. Er wird uns in die Herrlichkeit bringen. Egal, was passiert. Egal, was die Welt uns entgegenwirft. Egal, was der Teufel sich für Tricks ausdenkt. Gott wird uns dorthin bringen, wo er uns haben will. In die neue Schöpfung. Und unsere Erlösung ist eben erst dann zu Ende gebracht, erst dann vollendet, wenn wir verherrlicht sind. In 1. Petrus 1 schreibt der Apostel, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, also zur Errettung, zur Erlösung, das bereit ist, geoffenbart werden zu werden in den letzten Zeit. Das Heil, wozu wir erlöst worden sind, wozu Christus gekommen ist, wird es vollständig geoffenbart sein in der letzten Zeit, am Ende der Zeiten. Deswegen kann Paulus auch sagen, die Leiden dieser Weltzeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns Kindern Gottes offenbart werden soll. Wir denken oft viel zu diesseitig, viel zu irdisch, viel zu, hier hat Gott mir meine Sünden vergeben und jetzt lebe ich hier. Aber die frühe Kirche, die Apostel haben mit dem Bewusstsein gelebt, Christus hat für mich alles getan. Gott hat mir jetzt meine Sünden vergeben. Aber das Wirkliche, die wirkliche Erlösung, das Vollkommene, ist erst das, was noch sein wird, wenn dieser Himmel und diese Erde vergangen sind. Und die wunderbare Wahrheit der Schrift ist, dass Gott uns bis dahin durchträgt. Dass er uns bis dahin durchhält. Was wir aus der Katechismusfrage im Kern mitnehmen können, ist, Gott ist für dich und nicht gegen dich. Und weil Gott für dich ist, wird er dich bis zum Ende halten.